Hallo, ich begrüße Sie wieder mal zu einem philosophischen Brocken. Mein Name ist Franz Wimmer vom Institut für Philosophie und unser heutiges Thema ist islamische Religionspädagogik in Österreich. Mein Gesprächspartner, herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind,
bitte, danke,
ist Professor Ednan Aslan. Als Vorstand und Gründer eigentlich dieser Abteilung für islamische Religionspädagogik an der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft. Dort wird jetzt ein Masterstudium eingerichtet für dieses Fach und ich möchte Sie gleich einmal, Herr Kollege Aslan, bitten, uns etwas zu erzählen über den allgemein eigentlich über das, was Ihre Studierenden später tun werden, also über den Religionsunterricht, den islamischen Religionsunterricht in Österreich bzw. in Europa.
Wir haben dieses Fach seit zwei Semestern. Das ist seit zwei Semestern ein Provisorium. Richtig ein Studienfach sind wir ab Wintersemester 07/08. Zurzeit haben wir so 40 Studierende, die einfach bei uns islamische Religionspädagogik studieren, mit einem Abschluss, großwahrscheinlich Master of Education an der Universität Wien. Und dieses Fach ist ein Novum in Europa. Wir haben einige Versuche in verschiedenen europäischen Staaten, wie Deutschland als Erweiterungsstudium und in England, Birmingham und Aberdeen ein paar Versuche. Aber so ein eigenständiges Studium ist in Europa ziemlich neu. Wir haben hier eine Pionierrolle in Österreich als Land, das zum ersten Mal so ein Studiumfach angeboten hat.
Worauf führen Sie das zurück, dass das in Österreich zuerst geschieht?
In Österreich haben wir diesen Vorteil, dass hier Islam als Körperschaft des öffentlichen Rechts agiert. Das ist eine wichtige Voraussetzung für das Studium, für unsere Anerkennung hier in dieser Gesellschaft. Islam hat hier eine institutionelle Integration geschafft. Mhm. Ob sie diese gesellschaftliche Integration geschafft haben, erreicht haben, eine andere Frage. Aber die institutionellen Voraussetzungen sind da. Und unser Studienfach an der Universität Wien ist eine Folge dieser Anerkennung eigentlich.
Also die islamische Glaubensgemeinschaft ist ja die zweitgrößte Glaubensgemeinschaft in Österreich nach der katholischen. Und ich denke, oder bin ich richtig in der Annahme, dass auch der Religionsunterricht an öffentlichen Schulen, der staatlich bezahlte Religionsunterricht an öffentlichen Schulen, islamische Religionsunterricht zuerst in Österreich der Fall war?
Der Fall und teilweise der Fall ist. Wir haben in Belgien kleine Versuche. Dort ist der Islam auch als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt, aber sie haben diese Infrastruktur noch nicht, wie wir in Österreich das haben. Und in Deutschland sind auch verschiedene Projekte in verschiedenen Bundesländern, die man auch mit Österreich nicht vergleichen kann. Österreich ist auch das Land, in dem islamischer Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach angeboten wird.
An allen Schultypen?
An allen Schultypen. Unsere Funktion jetzt an der Universität Wien, dass wir Religionslehrerinnen für die höheren Schulen ausbilden. Im Moment haben wir an den höheren Schulen in Österreich auch ein Provisorium, verschiedene Laien, die an den höheren Schulen einfach islamischen Religionsunterricht erteilen. Aber nach unseren Absolventen haben wir auch für die höheren Schulen eine professionelle Lösung, dass unsere Absolventen an diesen Schulen, sage ich mal, professionellen Religionsunterricht erteilen können.
Und bisher war das nicht der Fall, aber es hat bisher auch Religions- und Ausbildung für den Religionsunterricht an Volksschulen schon gegeben. Nicht?
An Volksschulen, an Hauptschulen, auch in der Sekundarstufe haben wir angeboten. Für die Volksschulen werden die Lehrerinnen an der Religionspädagogischen Akademie in Wien ausgebildet. Die Absolventen dürfen offiziell an den Volksschulen und Sonderschulen unterrichten. Wir hatten für die höheren Schulen noch keine professionelle Lösung. Durch die Einrichtung des neuen Studienfaches an der Universität Wien hat man dafür auch eine professionelle Lösung gefunden, dass gut qualifizierte Kolleginnen an höheren Schulen einfach guten Religionsunterricht erteilen können.
Und an dieser, auch diese also ist auch etwas noch eher Junges, ne?
Das ist, ich glaube, offiziell seit 4 Jahren.
Ja.
Aber diese Akademie hat schon Absolventen. Um bei uns studieren zu können, ist wichtigste Voraussetzung, dass man diese Akademie einfach abschließt. Im kommenden Jahr werden die Absolventen auch mit einem Bachelor diese Akademie abschließen. Diese Akademien werden nicht mehr als Akademien heißen, private Studiengang oder ähnliche Beschreibung werden demnächst, ich weiß, die genaue Betitelung kenne ich nicht, auf jeden Fall werden religionspädagogische Akademien durch Hochschulen ersetzt.
Also im Regelfall kommt man zu Ihnen an die Fakultät für Bildungswissenschaft, an Ihr Institut, als Absolventin der Akademie?
Nicht nur. Akademie ist natürlich gut, aber wir haben auch sehr viele Studierende aus dem Ausland. Wir haben Studierende, die in der Türkei eine theologische Fakultät besucht haben. Wir haben in letzter Zeit große Anfrage aus Ägypten, Indonesien, aus anderen verschiedenen arabischen Ländern. Islamische Religionspädagogik ist nicht nur für Österreich neu, auch für viele islamische Länder. Wir haben bis jetzt jede Menge theologische Fakultäten in den islamischen Ländern, aber zur eigenständigen Religionspädagogik haben die Muslime in den islamischen Ländern noch nicht entwickeln können. Deshalb bekommen wir jede Menge Anfragen. Vorgestern war aus Oman eine, wir bekommen Anfragen aus Indonesien, aus der Türkei, aus Nordafrika. Viele Kolleginnen zeigen großes Interesse daran, was wir hier tun eigentlich.
Die Religionspädagogik, da sind Sie nicht nur in Europa für islamische Religionspädagogik Pioniere, sondern überhaupt im islamischen Raum?
So, da sind auch kleine Versuche. Natürlich müssen wir auch die Arbeiten verschiedener Kollegen in den islamischen Ländern honorieren. Die leisten was Gutes unter ihren Verhältnissen, die nicht so sehr einfach sind. Wir haben in der Theologie ein Problem. Bis jetzt hat die Theologie einfach islamische Religionspädagogik, Fachdidaktik einfach nicht als gleichberechtigtes Fach anerkannt. Pädagogik hat für die Theologen nur die Aufgabe, die theologischen Inhalte zu vermitteln. Diese wissenschaftliche Eigenständigkeit der Pädagogik und Fachdidaktik wurde von der Theologie in den islamischen Ländern nie angenommen, akzeptiert. Ähnliche Probleme haben unsere katholische oder evangelische Kollegen.
Die ja jeweils an ihrer theologischen Fakultät sind und nicht an der Bildungswissenschaft oder so.
Aber das ist für uns jetzt eine Chance eigentlich. Ja. In dieser Phase braucht die islamische Religionspädagogik eine liberale Atmosphäre, in der man einfach Eigenständigkeit der islamischen Religionspädagogik entwickeln kann. Wir hätten in einer theologischen Fakultät unsere Probleme bei dieser Eigenständigkeit. Deshalb die Situation in Österreich für mich im Moment ist sehr angenehm. Ich würde eine islamische Fakultät begrüßen, aber in dieser Phase sind wir beim Institut für Bildungswissenschaft sehr richtig.
Naja, sagen wir, Sie hätten dann andere Probleme unter Umständen. Haben Sie nicht doch auch ein gewisses Problem, denn Sie sind ja auch irgendwie eine einzigartige Erscheinung an einer säkularen Institution. Gibt es in einem nicht-theologischen, nicht-religiös irgendwie verfassten Gebilde eben Sie?
Ja, und viele Kolleginnen am Anfang haben auch ihre Probleme gehabt. Natürlich, Theologen kommen zu uns, Religion kommt zu uns. Religion nicht nur irgendwelche Religion, der Islam, der sehr viele Probleme mit sich trägt, nicht? Islam hat immer einen negativen Beigeschmack, der uns in dieser Gesellschaft ein bisschen stört. Islam, Terror, das und jenes. Mit diesen Vorurteilen haben wir natürlich zu tun gehabt hier. Aber zurzeit habe ich Gefühl, dass unser Institut uns angenommen hat. Meine Einstellung zu diesem Thema ist folgendes. Pädagogik ist Pädagogik. Pädagogik hat eigentlich keine Religion. Aber wir tun an unserem Institut Folgendes. Pädagogik reagiert auf ein bestimmtes Phänomen in unserer Gesellschaft. Was ist dieses Phänomen? Wir haben in unseren Schulen viele muslimische Kinder, die mit ihren religiösen Bedürfnissen in unsere Schule kommen. Wir haben sehr viele natürlich Migrantenkinder, neben ihren verschiedenen Problemen, Eigenschaften, auch so eigene, eigenständige Religiosität in unsere Schule bringen. Dann hat die Pädagogik die Aufgabe, auf diese Situation zu reagieren. Mhm. Was wir an unserem Institut tun, ist nichts anderes als das, dass die Pädagogik auf eine religiöse Herausforderung reagiert. Pädagogik könnte auch nicht sagen, nein, wir wollen auf diese religiöse Herausforderung nicht reagieren, das interessiert uns nicht.
Sie sprechen jetzt sehr viele Dinge an, die müssen wir uns für die nach der Pause, die wir jetzt mit Musik machen wollen, kurz einblenden, aufheben oder weiterfahren. Welche Musik hören wir zuerst?
Und ich habe zwei CDs mitgebracht. Einen habe ich aus Nordafrika, das ist Meselil, das ist arabisch, nordafrikanisch. Dann habe ich auch eine türkische, Buluşma, von Herrn Dikici und Altunbaş. Und natürlich habe ich auch von Sami Yusuf englisch-arabische arabisches Lied. Sami Yusuf ist im Moment Star der muslimischen Jugend. Deshalb habe ich auch ihn mitgebracht. Das heißt, heute haben wir türkisch, arabisch, nordafrikanisch, alles zusammen.
Also zunächst einmal für Arabisch-Puristen unter den Zuhörerinnen bitte zu entschuldigen. Es handelt sich um nordafrikanisches Arabisch bei der ersten Nummer.
Dankeschön.
Herr Aslan, Sie haben vorhin einen ganzen Abriss gegeben eigentlich, teilweise abgrenzend, teilweise den Entwurf von etwas ganz Neuem. Und ich möchte mit einem Satz, den Sie auch formuliert haben, gerade vorhin beginnen. Da sagten Sie, Pädagogik hat keine Religion. Das ist eigentlich trivial, das kann man ganz einleuchtend finden. Pädagogik ist sicherlich etwas, was mit Geografie, mit Logik, mit Mathematik, mit allen möglichen Gegenständen und eben auch mit Religion, hat aber nicht als solche eine Religion. Aber Religion oder die bestimmte islamische Religion spielt doch eine extreme Rolle für Sie, muss eine große Rolle spielen. Wie ist das Verhältnis zu der Religionspädagogik, zu Ihrer Religionspädagogik? Wie schaffen Sie das in einem Studium, in einer Abteilung, zu den faktischen religiösen Richtungen?
Es ist folgendes, wir haben in der Praxis ein Problem. Natürlich, die Muslime haben in Europa, in der islamischen Welt wirklich als Theologen sehr viel versäumt, dass man sehr spät auf den Kontext reagiert hat. In Europa haben wir die Herausforderung, dass die Religion auf diesen Kontext, auf diese religiöse Herausforderung reagieren muss. Islam ist in dieser Gesellschaft mit den Fragen konfrontiert, die der Islam aus seiner eigenen Geschichte nicht kennt. Und ist die Pädagogik, in diesem Fall können Sie ruhig islamische Religionspädagogik in diesem Fall sagen, fordert die Theologie aus der Praxis heraus. Mhm. Das heißt, da ist eine gewisse Begegnung. Das heißt, die Pädagogik fordert die Theologie heraus, dass die Theologie auf diesen Kontext reagiert. Wie passiert das? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir sind in einer Gruppe. Prophet Mohammed, Sie wissen ja das, das ist einfach die wichtigste Quelle neben dem Koran für die Muslime, sagt in einem Hadith von ihm, dass man die Kinder nach bestimmten Alter zum Gebet verpflichten muss. Mhm. Das heißt, ein Kind muss ab 7. Lebensalter beten. Zwang ist auch möglich. Nun haben wir mit dieser Äußerung des Propheten ein Problem in Europa, in Österreich. Wir können uns nicht erlauben, dass wir an den öffentlichen Schulen die Kinder zum Gebet verpflichten. Das ist ein Widerspruch. Dann haben wir ein gesetzliches Problem, rechtliches Problem. Nicht nur das, wir haben ein pädagogisches Problem. Dieser Zwang entspricht nicht, sagen wir mal, der Entwicklung der Pädagogik in unserer Gesellschaft. Pädagogik hat andere Ideen, andere Methoden entwickelt, wie man einfach den Kindern eine religiöse Erfahrung in einer Schule ermöglicht. Da kommt Theologie und Pädagogik zusammen. Und Theologie kennt diese Fragestellung noch nicht. Diese Fragestellung wird aus der Religionspädagogik heraus einfach hereingetragen und gesagt, so müssen wir eine theologische Antwort auf diese Situation finden. Dadurch entsteht auch islamische Fachdidaktik eigentlich. Diese Arbeit, die wir tun, ist natürlich ein interessanter Beitrag für die Entwicklung islamischer Religionspädagogik, nicht nur in Österreich, auch für die islamische Welt eigentlich.
Und was tun Sie dann genau? Setzen Sie sich über das Wort des Propheten hinweg oder über das Recht?
Eigentlich nicht. Wenn Sie unsere Module lesen, unser Curriculum, und da steht nicht Hadith des Propheten, da ist Titel Denk- und Handlungsweise eben des Propheten. Ja. Wissen Sie, das ist ein Unterschied. Wir wollen nicht nur den Text verstehen, sondern Sinn dieses Textes. Das ist eine hermeneutische Herangehensweise. Wenn wir dabei bleiben beim Text, was die klassische Theologen machen, dann haben wir das Problem nicht gelöst. Aber wenn wir Sinn und Denkstrukturen des Propheten verstehen, dann reagiert Theologie sehr vernünftig darauf eigentlich.
Auf die Module wollte ich gerade zu sprechen kommen. Möchte Sie aber bitten, also erstens möchte ich Sie bitten, einmal dieses Studium, dieses Masterstudium, so wie Sie es jetzt eingerichtet haben, werden, zu umreißen, wie es eigentlich aufgebaut ist, denn es hat mir scheint, sehr interessante Struktur, sehr interdisziplinäre auch. Also wenn Sie das kurz schildern könnten, aber ich möchte Sie auch bitten, vielleicht immer auch auf diese andere Frage, wie eigentlich die Inhalte, die inhaltlichen Differenzen, auch innerislamischen Differenzen, dann mit diesen Modulen erfasst werden können, so ähnlich wie jetzt bei dem
HTS. Ja, es ist folgend, wir haben Module und Schwerpunkt natürlich, wir haben Fachwissenschaften, wir haben humanwissenschaftliche Module, wir haben auch natürlich Module, die wir importieren. Schwerpunkt ist bei uns Koran als Hauptquelle und Sunna des Propheten, aber ich werde das noch erläutern, und natürlich auch Orthopraxis, die religiöse Praxis. Wir haben in unserem Fach das etwas modernisiert. Modernisierung heißt nicht in diesem Fall, dass wir ganz Neues erfunden haben. Wir haben die Theologie neu verstanden und versucht, das neu zu definieren eigentlich. Ich gebe mal ein Beispiel. Fiqh auf Arabisch bedeutet das Rechtslage der Muslime. Mhm. Wir haben nicht vom Fiqh gesprochen, um diese klassische Theologie nicht auszuschließen. Wir haben gesagt, Islam in der Praxis. Und wir haben nicht gesagt Sunna, wir haben gesagt Denk- und Handlungsweise des Propheten. Wir haben Koran gesagt, aber es geht nicht darum, dass wir die Texte lernen. Nein, unser Ziel, dass wir den Koran in der Gegenwart neu reflektieren. Das ist die Aufgabe. Und darüber hinaus haben wir pädagogische, sagen wir mal, Fachausbildung für unsere Studierenden. Was bei uns sehr interessant ist, dass wir sehr viele Module importieren. Soziologen, Philosophen und verschiedene wissenschaftliche Bereiche werden einfach importiert. Deshalb haben wir auch morgen eine Sitzung mit den verschiedenen Studienprogrammleitungen aus verschiedenen Fakultäten, wie man diese Zusammenarbeit einfach institutionalisiert. Und wir haben dafür auch Finanzbestätigung von Herrn Rektor bekommen, dass durch diese neuen Module die Studienprogrammleitungen nicht belastet werden, sondern ihre, sage ich mal, Möglichkeiten werden dadurch aufgestockt, mehr bereichert.
Eine andere Zwischenfrage an dieser Stelle. Sie sagten vorhin, also vor der Musik, Ihre Studierenden kommen zu einem guten Teil aus der Akademie, aus der Pädagogischen Akademie der Islamischen, beziehungsweise auch von Theologiestudien in der Türkei oder in Ägypten, ja, etc. Sind die eigentlich in der Weise schon vorgebildet oder ist auch für die das etwas in gewisser Weise Neues?
Ziemlich neu. Wir haben natürlich mit Theologiestudierenden aus dem Ausland gewisse Probleme. Das heißt nicht Probleme, ich finde es sehr interessante Herausforderung eigentlich. Natürlich, was wir tun manchmal, ist für sie etwas Gotteslästerung, was wir tun. Weil wir einfach diesem klassischen Theologieverständnis einfach widersprechen. Deshalb haben wir die Möglichkeit aus unserem Curriculum, dass wir solche Absolventen aus dem Ausland mit weiteren Auflagen weiterbilden können, vor allem im pädagogischen Bereichen. Wir können bis 30 ECTS-Punkte Auflagen machen, wenn wir sehen, dass die Studierenden aus dem Ausland große, sagen wir mal, pädagogische Defizite aufweisen, die begutachte ich, dann bekommen sie von uns verschiedene Auflagen. Aber durch diese Auflagen können wir natürlich das theologische Problem nicht lösen. Das bleibt. Aber das ist eine interessante Auseinandersetzung. Deshalb sind unsere Stunden, Seminare sehr lebendig. Und dann bekommt man immer wieder einen Vers aus dem Koran, dass wir einfach nicht der Wahrheit entsprechen oder Prophet hätte das anderes gemacht. Wir bleiben dabei, dass wir Sinn dieser Theologie verstehen und diese hermeneutische Vorangehensweise vor allem bei den Hadithen des Propheten ziemlich neu.
Auch da, bevor wir jetzt wieder unterbrechen für Musik, muss ich sagen, tun sich immer noch mehr Fragen auf. Die möchte ich ein bisschen verschieben. Nur eins an dieser Stelle. Sie sprechen von Studierenden aus dem Ausland. Es ist schon, wenn uns vielleicht auch ein oder die andere nicht-muslimische Zuhörerin jetzt zuhört oder diese Sendung hört, ganz interessant, dass Ihre Homepage, die wohl vielsprachigste der Universität Wien, wenn nicht überhaupt von Universitäten ist, also die gibt es auf Deutsch natürlich, Englisch, auf Türkisch, Arabisch und Bosnisch. Auch schon das zeigt, und Arabisch zumindest ist ja etwas, was im Bildungsbereich zwischen Senegal und Indonesien Ansprechpartner hat. Schon das zeigt die Internationalität Ihres Herangehens und die Modernität. Gut, ich muss meine Fragen verschieben. Was hören wir jetzt?
Dann hören wir von Herrn Dikici Buluşma aus Türkisch, aus der Türkei.
Wir fahren fort. Wir sprechen heute über islamische Religionspädagogik. Mein Partner ist Ednan Aslan, der Vorstand der Abteilung für Religionspädagogik an der Universität Wien. Das ist die erste Abteilung dieser Art wahrscheinlich in der Welt an einer Universität. Wir haben bisher gesprochen über dieses neue Masterstudium und was dazu geführt hat, dass dieses haben wir nicht abgeschlossen. Es gibt also jetzt ein Masterstudium für islamische Religionspädagogik und Sie sagten, Pädagogik hat keine Religion. Aber wie dieses Masterstudium genauer aufgebaut ist, das möchte ich Sie jetzt bitten, uns zu erklären.
Ja, wie gesagt, wir haben so 120 Kreditpunkte, das ist Gesamtumfang des Studiums. Davon circa 70 beinhaltet Fachwissenschaften und Humanwissenschaften. Und dann haben wir auch zwei Bereiche, die auch für uns sehr wichtig sind, zwei alternative Wahlmodule. Und in diesem Bereich haben wir zwei Ziele. Ich wünsche mir, dass unsere Absolventen nicht nur später als Lehrerinnen an den Schulen arbeiten können. Erste Möglichkeit, dass sie weitere wissenschaftliche Karriere als Religionspädagogen machen können. Zweite Möglichkeit, die für mich von großer Relevanz ist, die nämlich, dass unsere Absolventen nach professionelle, sage ich mal, Gemeindepädagogen an den verschiedenen Moscheen der Zukunft arbeiten können. Und das ist deshalb haben wir ein Modul mit Namen Gemeindepädagogik. Zweites Modul heißt bei uns so Sozialpädagogik. Ich wünsche mir, dass unsere Absolventen mit weiteren Qualifikationen einfach an den Gemeinden professionelle Beratung anbieten können. Deshalb haben unsere Studierenden zwei Möglichkeiten. Sie können sich im Bereich der Gemeindepädagogik professionalisieren oder im Bereich der Sozialpädagogik. Deshalb, das heißt, wenn wir zusammenfassen, durch unser Studium wollen wir Religionslehrerinnen und Lehrer für die höheren Schulen ausbilden, auch natürlich Wissenschaftler für die Zukunft und auch, sage ich mal, Zukunftsberater der Moscheen ist auch ein Ziel von uns eigentlich.
Wie viele Moscheen gibt es in Österreich?
Über 200 in Österreich oder 300, genau Zahlen weiß, aber auf jeden Fall zwischen 200 und 300 Moscheen haben wir in Österreich. Im Moment werden natürlich sehr viele Imame, Vorbeter dieser Moscheen, werden aus dem Ausland importiert. Deshalb ist die Islamische Glaubensgemeinschaft sehr daran interessiert, dass man Imam-Training an der Universität einfach organisiert.
Und das wäre auch an Ihrem Institut?
Institut oder an einer Fakultät. Eine Fakultät ist eine Zukunftslösung. Man kann immer das Problem mit einem Provisorium nicht lösen. Man hat an der Universität Katholische Evangelische Fakultät. Es wäre schön, wenn man in der Zukunft auch eine islamische Fakultät einrichtet. Das ist natürlich eine finanzielle Belastung, aber sage ich mal, für die Universität eine internationale Bereicherung eigentlich, wenn man so ein Fach hier einrichten könnte. Dann haben wir die Chance, dass man an einer Universität, an einer europäischen Universität, muslimische Imame, Vorbeter ausbildet und nicht ständig aus dem Ausland importiert. Das wird auch eine schöne natürlich Kombination zwischen islamischer Religionspädagogik mit festen Strukturen, die neue Theologie einfach an der Universität herausfordert und daraus könnte ein wirklich gutes Zukunftsprojekt entstehen.
Das ist allerdings etwas, was noch nicht wirklich Konturen angenommen hat,
noch
oder?
Nicht, aber so, das ist ein guter Traum. Ich habe auch einen Traum.
Naja, aber da würde man dann auch gleich die Frage stellen, und in welcher Richtung, welche Rechtsschule? Ist das dann die Hanafitische oder welche Tradition? Was wird das für eine Fakultät sein? Ich möchte
das
so nicht
können
stellen.
Wir zum Schluss vielleicht, diese Konfessionen können wir später mal vielleicht ansprechen. Auch Theologie ist natürlich nicht mein Schwerpunkt, darüber können wir gerne sprechen. Aber unser Studium hat im Moment feste Strukturen. Senat hat unser Curriculum angenommen. Das heißt, dass wir für das kommende Semester wirklich gut vorbereitet sind.
Ja. Das habe ich auch vorausgesetzt. Nur, ich komme jetzt doch zu dieser, nur, ich stelle noch eine Frage nach einer Zahl, so wie nach den Moscheen. Auch nicht-muslimische Zuhörerinnen dieser Sendung wissen sicherlich, dass es die Schiiten und die Sunniten gibt, wenn man auch nicht immer genau weiß, was der Unterschied und welche Unterschiede es gibt, aber die Schia und die Sunna gibt es auch in Österreich.
Klar.
Wie sind da die Verhältnisse, erstens? Und zweitens, die Menschen, die sie ausbilden, die Lehrerinnen und Lehrer, unterrichten dann, was unterrichten die? Welche Religion?
Es ist folgende, wir haben natürlich in Österreich, glaube ich, so circa 10% oder 15% schiitische Muslime.
Der islamischen insgesamt
ja, so muslimischen, ja. Ein Teil der Muslime hier in Österreich. An den Schulen haben wir auch dementsprechend schiitische Kinder, die den islamischen Religionsunterricht besuchen. Natürlich ist es freiwillig, die haben die Möglichkeit, ihre Kinder abzumelden. Einige Eltern, nicht nur Schiiten und Sunniten, melden ihre Kinder auch ab. Die Möglichkeit glücklicherweise besteht. Und unsere unser Studienfach natürlich vor allem in der Fachdidaktik müssen wir die Anwesenheit der schiitischen Kinder an den öffentlichen Schulen in Rechnung tragen. Wir müssen wissen, vor allem im Bereich der Fachdidaktik, dass schiitische Kinder auch den islamischen Religionsunterricht besuchen. Das ist wichtig. Wenn wir einfach das ignorieren, dann haben wir keine gute Arbeit geleistet. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, zum Beispiel die muslimischen Kinder feiern Ramadanfest.
Ja.
Schiitische auch. Aber für die schiitischen Kinder ist auch wichtig, einfach Todestag von Imam Hussein, Yawm al-Ashura, Ashura-Tag. Wenn ein Lehrer so einen wichtigen Tag in der Schule ignoriert, dass die schiitischen Kinder sich beteiligen können und sunnitische Kinder davon mehr erfahren, dann haben wir keine guten Lehrerinnen hier in Österreich ausgebildet. Deshalb haben wir auch sehr viele schiitische Studentinnen bei uns, die auch muslimische, sunnitische Kinder einfach unterrichten. Im Bereich der Fachdidaktik wird sehr intensiv einfach der schiitische Islam berücksichtigt, eigentlich auch an unserer Fakultät. Ich glaube schon, dass die Islamische Religionspädagogische Akademie das auch tut.
Ja, ich habe Sie vorhin nicht gefragt, wie ist eigentlich der islamische Religionsunterricht an öffentlichen Schulen in islamischen Ländern? Diese Frage haben wir noch nicht angesprochen. Können Sie dazu etwas sagen und gleich mit dem jetzigen Beispiel irgendwie verbinden? Die Türkei ist ein laizistischer Staat, der zum allergrößten Teil sunnitische Bevölkerung hat. Da gibt es praktisch keine Schiiten oder ganz wenige eigentlich. Wird der Todestag des Hussein auch in einem islamischen Religionsunterricht in der Türkei, würde das gefeiert, oder?
Es ist so, islamischer Religionsunterricht in der Türkei ist nicht nur in dem Sinne Religionsunterricht, sondern vielmehr heißt auch das Fach so, Religionskultur und Ethik heißt das Fach auch so. Mhm. Das wird einfach vom Staat organisiert, das heißt theologischer Inhalt wird vom Staat einfach vertreten. Das ist irgendwie eine komische Konstruktion in der Türkei. Das heißt, diese Amt für religiöse Angelegenheit vertritt den Religionsunterricht an den öffentlichen Schulen nicht. Und diese Religionskultur und Ethik ist ein Pflichtfach für alle. Schiitische, sunnitische und auch andere Minderheiten, alle besuchen dieses Fach. Ja. Aber wenn einer sagt, ich bin Christ, wahrscheinlich, da sind ein paar Ausnahmen, aber normalerweise Sunniten, Schiiten, alle besuchen oder Schafiten, diese Rechtsschulen, Differenzen hat man in der Türkei nicht. Türkei geht davon aus, dass alle gleich sind. Und auch wir haben in der Türkei wenig schiitisches Problem, sondern Aleviten.
Ja.
Aleviten ist wiederum eine andere Minderheit, die man mit Schiiten nicht vergleichen kann.
Die gibt es ja in Österreich auch.
Auch. Und in Deutschland hat man die als eigenständige Religionsgemeinschaft anerkannt, dass sie keine, sage ich mal, Religionsgemeinschaft im Islam, sondern eigenständige Religionsgemeinschaft
ist. Wie ist das in Österreich?
Ich denke, in Österreich haben wir das Problem auch, dass man diese Glaubensgemeinschaft noch nicht anerkannt hat. Aber ich gehe davon aus, demnächst wird in Österreich auch der Fall sein, wie groß diese Gemeinschaft in Österreich ist, weiß ich nicht. Aber das ist eine eigenständige Religionsgemeinschaft, die man als ein Teil des Islam, klassischen Islam betrachtet, finde ich nicht richtige Einstellung oder keine faire Lösung dieser Glaubensgemeinschaft gegenüber. Die Aleviten sind meiner Meinung nach eine eigenständige Religionsgemeinschaft. In der Türkei, wenn man die Religionsbücher sieht, sie sind vielmehr, so sage ich mal, Bücher, die den Staat, den kemalistischen Staat lobt und die Inhalte des Kemalismus immer wieder inhaliert. Aus diesen Büchern kann man kein konkretes religionspädagogisches Konzept entnehmen.
Also das ist sowohl Staatsbürgerschaftskunde wie auch Ethik, so, würden Sie
das
sagen?
Das heißt, durch Ethik wird einfach die Staatsbürgerschaft mehr begründet und gestärkt eigentlich. Mhm. Und von daher, wenn ich auch mit meinen Kollegen an verschiedenen Universitäten in der Türkei spreche, die sind auch sehr stark daran interessiert, dass man die Lehrpläne in der Türkei erneuert. Problem in der Türkei, dass der Staat in die religiöse Angelegenheiten sehr intensiv einmischt. Das ist einfach eine, sage ich mal, Herausforderung, die man, sage ich mal, vielleicht im Prozess der Europäisierung der Türkei aufheben könnte, aber zurzeit ist das pädagogisch nicht lösbar.
Gehen wir wieder zurück nach Österreich.
Bitte.
Welche Rolle spielen andere Differenzen innerhalb der islamischen Welt oder andere als die Sunna und die Schia, andere als diese Differenz? Welche Rolle spielen etwa solche, also man spricht im Westen meistens von fundamentalistischen Strömungen?
Wir haben im Moment letzter Zeit diese salafitische Bewegung, die mehr so Saudi-Islam einfach vertritt. Diese Islam ist eine sehr, sehr enge und extreme Interpretation der Religion. Was wir als Religion in der Gesellschaft wahrnehmen, ist eine Interpretation der Religion. Yeah. Und damit meine ich zum Beispiel, die Muslime, wenn sie irgendwie hier in Wien auf der Straße einen Muslim einfach fragen, warum beten sie, er wird ihnen das nicht aus dem Koran heraus einfach begründen oder Sunna aus der Tradition des Propheten, er wird das aus so Orthopraxie heraus begründen. Er wird Ihnen sagen, in einem Buch von einem Wissenschaftler steht, dass ich 4-mal, 5-mal das machen sollte. Von daher, was wir als Religion hier in der Welt, in der islamischen Welt wahrnehmen, ist eine Interpretation der Religiosität. Das ist eine philosophische, sage ich mal, Interpretation, philosophisches Verständnis der Religiosität. Diese Religiosität aus der Ecke der Saudis kommt, ist wirklich eine sehr extrem enge Interpretation des Islam, die einfach die Welt schwarz und weiß sieht. Das heißt, das sind die guten Muslime, die ins Paradies kommen, die anderen, die in die Hölle. Das Zwischen gibt's nicht. Und diese Haltung ist natürlich, hat auch ihre Anhänger in Europa, in Österreich haben wir auch, wenn sie auch Minderheit sind, sind sie da. Zum Beispiel, als ich als Fachinspektor bei der Glaubensgemeinschaft arbeitete, kam eine junge Dame, gut gebildet, sprach sehr gut Deutsch, hier aufgewachsen, wollte als Religions- und hat einen Abschluss, pädagogische Akademie hat hier in Österreich abgeschlossen, wollte als Religionslehrer bei uns arbeiten, aber mit Gesichtsschleier.
Also nur die Augen sind.
Nur Augen. Frei. Dann sollte ich als Inspektor, hatte ich den Auftrag von der Glaubensgemeinschaft, dazu Stellung zu nehmen. Und habe gesagt, ich kann diese Dame nicht prüfen. Die Grundlagen fehlen.
Warum?
Meiner Meinung nach, in dieser, sage ich mal, in einer Schulklasse kann ich einen Lehrer mit Gesichtsschleier nicht vertreten. Aber Sie können die Fragen, Sie können mich danach fragen, wo sind die Grenzen der Freiheiten? Das ist eine weite Diskussion. Aber in unserem Berufsfeld können wir bestimmte Auflagen machen. Zum Beispiel ein Sportler kann mit bestimmten Kleidern nicht arbeiten oder ein Arzt kann gewisse Auflagen in diesem Berufsfeld machen. In unserem Fall, bei der islamischen Glaubensgemeinschaft, kann ich eine Lehrerin mit Gesichtsschleier nicht vertreten. Habe ich gesagt, wer sie einstellt, kann das tun, aber ich kann diesem Vorschlag nicht zustimmen.
Ja, ich gestehe, dass das eigentlich jetzt auch eine längere Diskussion, glaube ich, noch erfordern würde, aber wir müssen wieder unterbrechen und hören diesmal.
Jetzt ist Türkisch, das, was wir vorher gehört haben, viele Zuhörer haben das verstanden, war nicht Türkisch, das war weiter Arabisch, aber jetzt, was kommt, hoffe ich, ist Türkisch.
Wir kommen schon zum letzten Teil unseres Gesprächs über islamische Religionspädagogik und haben uns jetzt gerade während die Musik lief darüber unterhalten, ob es eigentlich absolut gesehen ein Kriterium gibt, ein vertretbares, ein argumentierbares Kriterium, warum zum Beispiel ein Gesichtsschleier unzulässig, ein Kopftuch aber zulässig wäre. Wir haben uns aber auch darüber verständigt, dass wir über das Kopftuch nicht weiter sprechen
wollen. Das wäre wirklich sehr gut.
Und unsere gemeinsame Einschätzung ist die, dass es eigentlich eine sehr differenzierte, jeweils sozial kontextbezogene Angelegenheit ist, die man nicht mit ein und demselben Argument in jeder Gesellschaft und mit allen Mitgliedern der Gesellschaft vereinbaren kann. Gehen wir wieder zurück zu Ihrem Institut, zu Ihrer Abteilung für islamische Religionspädagogik, zum Studium. Es ist aber auch ein wissenschaftliches Institut. Sie bilden nicht nur Lehrerinnen und Lehrer aus für den Religionsunterricht, sondern arbeiten auch wissenschaftlich. Beispielsweise hat das Institut einen deutlichen Schwerpunkt in Projekten, in Forschungsprojekten und in der Entwicklung von Lehrmaterialien. Beides interessiert mich.
Wir haben zwei Schwerpunkte. Erstmal ein Forschungsbereich von uns. Wir wollen Gewalt, vor allem Gewalterfahrungen der muslimischen Kinder an den öffentlichen Schulen einfach analysieren. Welche Gewalterfahrungen der muslimischen Kinder vor allem in ihren Familien, in der Schule, in der Gesellschaft machen, weil das eine sehr große Herausforderung vor allem für die Hauptschulen ist. Diese Gewalt an den Schulen. Davon sind nicht nur muslimische Kinder betroffen, aber die muslimischen Migranten ganz besonders. Das ist eine. Zweite, was wir auch jetzt, wo wir auch einen Europaantrag gestellt haben, wir wollen ein Curriculum für Europa entwickeln. Das heißt, welcher Beitrag der islamische Religionsunterricht einfach zur Integration der muslimischen Minderheiten in Europa leisten könnte. Da haben wir verschiedene Partner aus europäischen Staaten. Wir haben aus Griechenland, Türkei, Belgien, Holland und auch Deutschland Partner, mit denen wir gemeinsam durch Zusammenarbeit ein Curriculum für Europa entwickeln, das ermöglichen sollte, dass einfach die Integration der Muslime in die europäische Gemeinschaft ermöglichen sollte. Das sind zwei. Und wir haben damals mit diesem Unterrichtsmaterial angefangen an der Glaubensgemeinschaft. Dort haben wir eine Lernwerkstatt einfach eingerichtet, in der wir einfach unserem Lehrplan entsprechend Materialien einfach produziert. Diese Arbeit läuft noch und auch der neue Kollege, der bei der Glaubensgemeinschaft arbeitet daran weiter. Unser Ziel natürlich, Sie können einfach die Kolleginnen, die in der Praxis tätig sind, kennen das Problem, dass ein Lehrer ohne, sage ich mal, Hilfsmittel, Unterrichtsmittel nichts viel machen kann. Sie können die besten Lehrpläne machen, gutes Curriculum entwickeln, aber wenn Sie dafür kein Lehrmittel einfach mitliefern, dann hat dieser Lehrplan, dieses Curriculum in der Praxis wenig Wirkung.
Welche Lehrmaterialien entwickeln Sie da?
Zum Beispiel, wir entwickeln Lehrmaterialien zum Beispiel zu diesen Themen. Zum Beispiel, wir haben zum Beispiel Philosophie, wir bleiben bei diesem Bereich, wenn wir sagen, zum Beispiel philosophieren mit Kindern. Wenn wir sagen, wir wollen mit den Kindern philosophieren, dann müssen wir auch dafür Arbeitsmaterial zum Beispiel. Was sind islamische Philosophen? Was haben die gesagt? Geschichten, diese sozialen Kontexte. Und dafür Bilder zu produzieren, Filme zu produzieren. Das heißt, dass man weitere Medien zu diesem Thema einfach produziert. Das ist die Aufgabe der Lernwerkstatt eigentlich. Ich wünsche mir, dass man auch an der Uni Wien so eine Lernwerkstatt für den islamischen Religionsunterricht einrichtet.
Gibt es das auch bei anderen anderskonfessionellen, also bei katholischen oder evangelischen?
Ich weiß nicht, ob die Kollegin hier, auf jeden Fall an der Pädagogischen Akademie hat man solche Lernwerkstätte. Ob wir an der Uni, ob die katholische oder evangelische Fakultät solche Einrichtungen haben, Davon habe ich wirklich kein Kenntnis.
Ja, das wäre jetzt eine fast irritierende und spät angesetzte Zwischenfrage. Haben Sie überhaupt ein besseres Verhältnis zu anderen Disziplinen, wie zum Beispiel der Arabistik oder der Soziologie, als zu den anderen religionspädagogischen, anders konfessionellen Religionspädagogen?
Unsere engsten Partner sind die evangelischen und katholischen Kolleginnen. Ja. Wir sitzen alle im gleichen Boot, das ist mehr oder weniger. Deshalb haben wir sehr viel Import einfach aus diesen beiden Fakultäten. Und Herr Professor Jekyll oder Frau Heine sind auch unsere guten Kolleginnen, die uns wirklich unterstützen. Aber das heißt nicht, dass wir mit anderen Studienprogrammleitungen schlechter zusammenarbeiten. Wir arbeiten mit Philosophen sehr gut zusammen. Mhm. Herr Lissmann unterstützt uns. Wir haben sehr gute Zusammenarbeit auch mit Soziologen. Wir haben auch hier zum Beispiel als Modul europäische Kulturgeschichte, wir haben auch sehr gute Zusammenarbeit mit den Ethnologen, Herr Lolkar und Herr Eisenstein aus dem Bereich der Islamwissenschaft, sind auch gute Partnerinnen für uns.
Ja, das hoffe ich, Sie haben niemanden vergessen, der uns dann irgendwie Kram sein könnte. Aber
nein, ich glaube schon, dass wir
im Moment.
Wir haben viele Leute vergessen, das war wirklich ein Überblick.
Natürlich. Ja, ja. Ein letztes Thema möchte ich noch ansprechen. Das wir schon teilweise besprochen haben, was sind die Berufsbilder? Also Sie sagten, zunächst einmal ist es der Religionsunterricht an höheren Schulen, aber es sind eben auch Tätigkeiten innerhalb der jeweiligen Gemeinden, an den Moscheen etc. Ist das auch in Ihrer Intention, dass das eine Interaktion vielleicht mit den Herkunftsländern der meisten Muslime stattfindet oder intensiviert wird, also auch ein Wirken in den Maghreb oder in den afrikanischen beziehungsweise in
Ja, wenn unsere Studierende wieder zurückkehren, wir wollen auch diese Zusammenarbeit auch in dieser Phase mit diesen Ländern sehr intensivieren. Ich habe sehr großes Interesse daran, dass man mit der Universität Ankara Al-Azhar zusammenarbeitet. Wir haben auch Angebote aus Jordanien, dass wir mit ihnen zusammenarbeiten. Das ist eine Chance für uns, auch für die Kollegen in diesen jeweiligen Ländern. Das ist eine. Aber Hauptziel von uns ist Europa. Im Moment werden in Europa, wir haben nur in Deutschland nur allein 1 Million Kinder, die öffentliche Schulen besuchen. Bedarf an Wissenschaftlern, gut qualifizierte Wissenschaftlern als Religionspädagogen sehr hoch. Ähnliche Probleme haben wir auch in der Schweiz. Im deutschsprachigen Raum Bedarf danach sehr hoch. Ich wünsche mir, dass diese Länder von unseren Absolventen in der Zukunft sehr viel profitieren werden als Wissenschaftler, nicht Lehrer. Auch natürlich als Lehrer an den höheren Schulen, aber vor allem, zum Beispiel im Moment hat man ein Studiumfach an der Universität Osnabrück, da kommt Erlangen dazu, Bamberg, viele andere Universitäten haben hohen Bedarf danach. Ich hoffe, dass wir von dieser Situation als Pioniere dieser Arbeit sehr viel profitieren werden.
Ja, das nehme ich auch an. Das wären wieder mehrere Fragen. Mich würde zum Beispiel interessieren, an Ihrer Antwort, ist denn die Zusammenarbeit mit Al-Azhar in Kairo in gleicher Weise erfolgsversprechend wie beispielsweise, ich weiß nicht, welche Universität in Ankara Sie gemeint haben, Hacettepe oder?
Ich habe in Ankara Ilahiyat-Fakultät, das ist einfach eine Fakultät, die auch Theologie, ja. Und die auch Religionslehrer ausbilden. Das hängt nicht nur unbedingt von der Universität, von Kolleginnen ab, mit denen man zusammenarbeitet. Universität ist nicht Universität, das sind verschiedene Menschen mit verschiedenen Ansichten arbeiten. Deshalb suchen wir uns Partnerinnen aus, mit denen wir leichter zusammenarbeiten können. Umgekehrt denke ich mir auch.
Ja, letzte Frage, da müssen wir leider aufhören für heute. Letzte Frage, kann man bei Ihnen auch studieren, wenn man nicht Muslim ist?
Gerne, ich lege großen Wert
haben
darauf.
Haben Sie solche Studierenden?
Nein, wir haben im Moment wenig, ehrlich gesagt. Aber ich würde mir wünschen, dass bald andere Studierende auch unsere Veranstaltungen besuchen. Wir möchten nicht isoliert da stehen. Wir sind eine Bereicherung für die Universität.
Könnte theoretisch eine Absolventin, ein Absolvent ihres Studiums islamische Religion unterrichten?
Es ist so.
Der nicht Muslim ist.
Es geht um Folgendes. Wir haben ein rechtliches. Sie können unser Fach als nicht Muslim abschließen, ohne Probleme. Ob die islamische Glaubensgemeinschaft diese Absolventin dann als, sage ich mal, Religionslehrerin beschäftigt, ist nicht unsere Aufgabe.
Ist nicht ihre Aufgabe und ist eigentlich das Gleiche, glaube ich, wie im Evangelischen.
Aber unser Fach können Juden, Christen, Buddhisten alle besuchen, ohne Problem, auch Atheisten.
Schön, das ist sehr schön. Vielleicht ein Seniorenstudium für mich.
Danke.
Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ednan Aslan für dieses Gespräch und verabschiede mich für heute.
Ich danke Ihnen auch für diese Einladung.
Before him there were none of partners he has none.
Before him there were none of partners he has none.
He knows what is apparent and what is hidden.